Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Matthes.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Ganze 6 Monate gibt es ihn nun schon, den Podcast für neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Matthes und ich begrüße Sie diese Woche wieder aus unserem Podcast-Studio im immer herbstlicheren Düsseldorf.
Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
Wer die Durchsage in den vergangenen Wochen noch nicht gehört hat, wir haben für die Community von Handelsblatt Disrupt eine LinkedIn-Gruppe gegründet, in der Sie sich kennenlernen, austauschen und über neue Ideen diskutieren können. Um die Gruppe zu finden, suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Na was wohl, Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich, Sie dort zu treffen. Eigentlich sprechen wir bei Handelsblatt Disrupt ja vor allem über die Chancen neuer Technologien. Manchmal müssen wir aber auch über die Risiken reden, zum Beispiel über die Risiken von Angriffen mit oder auf Algorithmen. Die nämlich würden derzeit unterschätzt, zum Teil mit dramatischen Folgen. Das sagt uns der Forscher Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung.
Stellen Sie sich vor, dass im Militär, also sagen wir mal in einem Panzer, ein Erkennungssystem eingesetzt wird, was auf maschinellem Lernen basiert. Das soll Freunde und Feinde erkennen und erkennt dann halt die Freunde falsch und schießt auf die, anstatt die Feinde zu erkennen. Das wäre natürlich ein großes Problem.
Vor wenigen Wochen haben wir hier bei Handelsblatt Disrupt mit Xing-CEO Thomas Vollmöller gesprochen. Er hat dabei erklärt, wie er sein Netzwerk verändert, um es gegen den globalen Rivalen LinkedIn zu positionieren.
Wenn Sie auch unsere neuen Akquisitionen sich anschauen, Honeypot und Prescreen, dann geht das ja alles in die gleiche Richtung. Wir versuchen für mittelständische Unternehmen der Partner zu sein, der ihre Rekrutierungsprobleme der Zukunft lösen wird. Denn weil eben die Macht zu den Talenten übergegangen ist, weil der Kampf erst begonnen hat, glauben wir, dass wir der Partner sein wollen, der den Unternehmen dabei hilft.
Aber wie blickt man eigentlich bei LinkedIn in die Zukunft? Welche Pläne hat das Netzwerk? Das wollte ich von Daniel Shapiro wissen, dem Vice President Global Solutions und Head of Sales bei LinkedIn.
Well, the thing that LinkedIn is investing in is this idea of active community, where you come to LinkedIn to understand what experts think, what publishers say about what's going on in the industry, but also to hear from your fellow professionals in your industry to get the broadest and most holistic take possible on the topics of the day.
Und am Ende noch ein Blick nach New York zu meiner Kollegin Astrid Dörner. Sie gibt uns ein Update zum Desaster beim Office-Sharing-Anbieter WeWork und zu dem Super-Deal für den Gründer Newman, der ja nicht ganz unschuldig am Crash des Unternehmens ist.
Der ist wirklich als großer, großer Sieger hier aus dem ganzen Debakel hervorgegangen. Adam Newman darf für $1 Milliarde seine verbleibenden Anteile an WeWork zurück an Softbank verkaufen und kriegt außerdem noch $500 Millionen Kredit von Softbank. Das Geld braucht er dringend, weil er andere Kredite an Banken zurückzahlen muss.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
So wehrte sich die künstliche Intelligenz Hal in dem Filmklassiker 2001 Odyssee im Weltraum gegen seine Abschaltung. Eine Maschine außer Kontrolle, die irgendwann die Macht übernimmt, das ist eine hoffentlich ferne Schreckensvision. Allerdings, es gibt da Risiken, die ganz nah an uns dran sind. Und davor warnt Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin. Er sagt, Algorithmen können selbst zur Waffe werden, indem sie zum Beispiel manipuliert werden. Und er sollte wissen, wovon er spricht, denn er ist Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung. Herpich hat schon früh bei Bundesbehörden als IT-Sicherheitsexperte gearbeitet und er berät aktuell in Deutschland und der EU, in den USA oder bei der UN, wenn es um Cybersecurity geht. Hallo, Herr Herpich.
Hallo, ich grüße Sie.
Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, vielleicht noch ein paar Sätze zu Ihnen. Sie beschäftigen sich ja seit dem Studium mit Cybersecurity. Warum ist das eigentlich Ihr Thema geworden und was waren Ihre wichtigsten 3 Stationen auf dem Weg?
Na, ich bin relativ früh schon mit dem Internet in Berührung gekommen. Da war ich zarte 13 Jahre alt. Und das hat sich für mich irgendwie persönlich immer so als wichtiger Kommunikationsraum rauskristallisiert. Und ich bin danach in die Politikwissenschaft gegangen, aber hatte immer noch die Affinität zur Technik und zum Internet und habe dann ab meinem Bachelorstudium eigentlich auch alle meine Abschlussarbeiten, sofern es ging, immer in diesem Bereich geschrieben und bin dann spätestens mit meiner Promotion zum Thema Cybersicherheits- und Verteidigungspolitik auch fest in diesem Bereich gelandet. Ich bin danach ins Auswärtige Amt gewechselt, habe da im Stab IT-Sicherheit konkrete Vorfälle bearbeitet und dann bin ich in die Deutsche Cybersicherheitsbehörde gewechselt zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wo ich dann 2016 weg bin und seit 2017 baue ich in der Stiftung Neue Verantwortung den Bereich internationale Cybersicherheitspolitik auf.
Und auf diesem Weg haben Sie und forschen bis heute intensiv zu Angriffen auch auf künstliche Intelligenz in Unternehmen und bei Sicherheitsbehörden. In einem aktuellen Paper zum Thema zitieren Sie eine Wissenschaftlerin, die davor warnt, dass maschinelles Lernen großen Schaden anrichten könne. Was für ein Schaden könnte da entstehen?
Naja, wir sehen das ganz konkret, dass die Digitalisierung alles miteinander vernetzt hat. Und jetzt sprechen wir mittlerweile darüber, dass wir überall in den Bereichen, wo wir es vernetzt haben, also von der Zahnbürste bis zum Sexspielzeug, dass wir überall in diesen ganzen Bereichen jetzt auch auf maschinelles Lernen setzen wollen. Und maschinelles Lernen führt dazu eben, dass Entscheidungen relativ schnell gefällt werden, automatisch gefällt werden. Und dann kann es natürlich relativ schnell auch zu Problemen kommen, dass falsche Entscheidungen gefällt werden und auf diesen falschen Entscheidungen eben bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Wir haben uns in diesem Papier eben ganz konkret angeguckt, was passiert, wenn man das im Bereich der nationalen Sicherheit und dem Militär einsetzt. Und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, dass diese Entscheidungen korrekt sind. Ansonsten stellen Sie sich vor, dass im Militär, also sagen wir mal in einem Panzer, ein Erkennungssystem eingesetzt wird, was auf maschinellem Lernen basiert. Das soll Freunde und Feinde erkennen und erkennt dann halt die Freunde falsch und schießt auf die, anstatt die Feinde zu erkennen. Das wäre natürlich ein großes Problem.
Und wie kann man solche Systeme, das ist ja auch ein Punkt, vor dem Sie warnen, wie kann man solche Systeme denn von außen manipulieren? Was für Angriffe sind da möglich?
Das Problem, was wir beim maschinellen Lernen haben im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, die nicht auf maschinelles Lernen setzen, ist, dass die Manipulation dieser Systeme wirklich auch in der realen Welt erfolgen kann. Also nicht nur in der virtuellen Welt im Internet, sondern auch in der realen Welt. Ein Beispiel, jeder kennt ja das Tesla-Auto. Das Tesla-Auto hat mehrere Sensoren und die erkennen unter anderem die Fahrbahnstreifen. So. Und ein amerikanischer Sicherheitsunternehmen von Tencent Security Labs hat eine Prüfung ausgeführt, wie man dieses Auto eben in die Irre führen kann und hat sich erstmal angeguckt, ja, wenn wir die Fahrbahnstreifen komplett fast unsichtbar machen, indem wir sie ein bisschen kaputt machen oder Dreck drauf werfen, was passiert dann? Und wir haben halt rausgefunden, das Auto erkennt diese Fahrbahnstreifen immer noch sehr perfekt und fährt immer noch automatisch da, wo es fahren soll. Dann haben sie gesagt, okay, was passiert, wenn wir es umkehren und haben einfach auf eine Fahrbahn, wo keine Fahrbahnstreifen waren, kleine Kleber drauf gemacht, die kaum sichtbar sind. Aber weil dieses System in Tesla so gut funktioniert hat, hat er so diese kleinen Kleber als Fahrbahnstreifenmarkierung anerkannt und ist dann in den Gegenverkehr gesteuert worden.
Das ist ja nun ein Beispiel aus dem zivilen Sektor. Wenn man das jetzt mal übertragen würde auf den militärischen und einen bösartigen Angriff unterstellt, was wäre denn dann da möglich mit solchen technischen Lücken oder Angriffsflächen?
Auch da gab es gerade einen relativ konkreten Fall, wo eine visuelle Erkennungssoftware, also eine Software, die etwas erkennen soll, zum Beispiel in diesem Fall Waffen, Gewehre, eingesetzt werden sollte im Militär. Und es war Forschern gelungen, mit einem 3D-Drucker eine Schildkröte zu drucken, die aussieht wie eine Schildkröte, gleich aussieht von allen Seiten, aber von der Erkennungssoftware, die dann im Militärischen zum Einsatz kommen sollte, als Gewehr anerkannt wurde.
Können Sie das vielleicht nochmal genauer erklären? Wie funktioniert das genau mit der Schildkröte?
Forscher haben herausgefunden, auf welche Aspekte von einem Bild die visuelle Software reagiert. Das maschinelle Lernsystem eben entscheidet, ob es ein Gewehr ist oder ob es kein Gewehr ist und haben in einem 3D-Drucker diese kleinen Aspekte untergebracht und haben das in ein Bild einer Schildkröte eingebettet, sodass aus dem 3D-Drucker es aussieht wie ein Schildkrötenmodell. Sie und ich würden denken, das ist eine Plastikschildkröte, die von allen Seiten gleich aussieht. Aber das System, was mit maschinellem Lernen versehen ist, erkennt da eben ein Gewehr. Und für uns wäre es halt eine Schildkröte. Und das macht es eben so gefährlich.
Und was für Schlüsse muss jetzt das Militär daraus ziehen? Also wie kann man sich dagegen wappnen, dass die künstliche Intelligenz eben nicht mehr manipulierbar wird auf diese Art und Weise?
Also wir haben gesehen, dass die Angriffsoberfläche bei maschinellem Lernen sehr groß ist. Das heißt, letzte Woche hat das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik seinen Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland veröffentlicht und hat da gesagt, okay, die Lage ist nicht schlimmer geworden, aber sie ist auch nicht besser geworden. Und alle diese Probleme, die da aufgelistet sind, haben sie generell auch, wenn wir uns die Sicherheit von maschinellem Lernen angucken. Plus es gibt noch andere Gefährdungswege, eben die Veränderungen von Fahrbahnstreifen oder in diesem Fall das Drucken, 3D-Drucken einer Schildkröte, die als Gewehr anerkannt wird. Und das muss das Militär oder diejenigen, die eben die Forschung betreiben und die Sachen entwickeln, die dann dort zum Einsatz kommen, mit berücksichtigen. Es gibt verschiedene Forschungsschwerpunkte, technische Forschungsschwerpunkte, die es hier auszubauen gilt. Aber man muss sich auch einfach der Gefahr bewusst sein und muss sehen, welche Bereiche man im Militär wirklich mit maschinellem Lernen versehen möchte, welche nicht. Und muss sehen, ob es nicht sich lohnt, gerade in diesen Bereichen, wo eben Leib und Leben gefährdet ist, einen sogenannten Human in the Loop einzusetzen. Das heißt, dass die finale Entscheidung über bestimmtes Vorgehen, wie das Abfeuern von Waffen, immer noch bei Menschen liegen soll und nicht bei der Maschine.
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Interesse beim Militär da groß ist, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, oder wird das aktuell noch unterschätzt?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, von welchem Militär man spricht. Ich habe beim deutschen Militär noch nicht das große Gefühl, dass das Thema des Einsatzes von maschinellem Lernen für die Kampftruppen da gerade auf der Agenda ist, eher so für die Lageerkennung und Lagebeurteilung. Wenn man sich aber jetzt die Militärstrategien oder die Militär-KI-Strategien, wie sie denn heißen, von den USA, von China und von Russland anguckt, dann sieht man dort, dass ganz klar im militärischen Bereich auf maschinelles Lernen gesetzt werden soll. Aber auch dort ist relativ wenig darüber zu finden, wie denn die Gefährdungslage aussieht, wenn man dann maschinelles Lernen einsetzt. Dort wird immer nur darüber gesprochen, was für Möglichkeiten hat man, wie kann man das erreichen, was sind das für neue Resultate, die man damit erreichen kann. Aber sehr, sehr wenig findet man dort darüber, dass diese Systeme eben auch viel einfacher manipuliert werden können, wie sie manipuliert werden können und was dort dagegen unternommen werden soll.
Nun ist ja die Manipulierbarkeit von künstlicher Intelligenz das eine. Auf der anderen Seite kann auch künstliche Intelligenz dabei helfen, Systeme, Sicherheitsbehörden möglicherweise anzugreifen. Welche sind denn da aus Ihrer Sicht die größten Risiken?
Dass viele der Angriffsmöglichkeiten, die es im normalen Raum schon gibt, jetzt relativ schneller durchgeführt werden können, automatisierter durchgeführt werden können. Ein Beispiel ist Phishing. Phishing ist ja, man schickt eine E-Mail zum Beispiel mit einem Schadsoftware im Anhang jemanden und sagt hier, worüber wir gerade gesprochen haben im Anhang, und dann hofft man eben, dass die Person darauf klickt und seinen Rechner oder ihren Rechner mit einer Schadsoftware infiziert. Man weiß, dass die Erfolgsrate von solchen Angriffen höher ist, umso individualisierter diese E-Mails sind. Und während hingegen es sehr viel Arbeit kostet, wenn ich mir jetzt angucke, wen möchte ich angreifen, was ist das für eine Person, gucke mir das Twitter-Profil an oder das Facebook-Profil und sage, ja, die Person kocht, dann versuche ich mal in die E-Mail irgendwas mit Kochen reinzuschreiben, kann das natürlich durch Nutzung von maschinellem Lernen automatisiert werden und sehr schnell skalieren. Das heißt, man setzt Systeme ein, die sich diese ganzen persönlichen Daten aus dem Internet zusammenziehen und damit automatisch sehr, sehr gute Phishing-E-Mails generieren. Da gibt es auch schon die ersten Erfolge, sage ich mal, auf Seiten der Angreifer, das zu tun. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass Angreifergruppen im Moment dazu übergegangen sind, E-Mail-Listen und E-Mail-Adresslisten abzufischen, wenn sie angreifen, um eben die auch zu benutzen, um sie eben in diesen Automatismus reinzuführen.
Glauben Sie, dass es irgendwann sowas geben wird wie einen von Algorithmen gesteuerten Terroranschlag? Ist sowas denkbar?
Wir sehen im Bereich der Cybersicherheit, haben wir schon lange keinen, wir führen zwar die Diskussion über Cyberterrorismus ab und zu, aber wir haben keinen, in Anführungsstrichen, Cyberterroranschlag gesehen. Ich glaube auch nicht, dass wir das in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen werden, auch wenn maschinelles Lernen jetzt ein Teil davon werden wird. Von daher wäre ich da eher vorsichtig, optimistisch, um zu sagen, ich glaube, da geht es nicht hin.
Gleichzeitig gibt es ja eine immer größer werdende Diskussion über Killer-Roboter, also Drohnen zum Beispiel, die autonom in der Lage sein werden, irgendwelche Lebewesen umzubringen. Und diese Geräte gibt es und sie werden in den nächsten Jahren immer billiger. Da könnte ja die Wahrscheinlichkeit doch steigen, dass es genau solche Anschläge mal gibt.
Wobei wir hier beachten müssen, dass die Ressourcen, die man dazu braucht, teilweise noch sehr hoch sind. Das heißt, natürlich sehen wir hier eher die traditionellen Militärs sowie Söldnertruppen in der Möglichkeit, sich das leisten zu können und das auch einzusetzen. Aber wenn wir uns die letzten 10 Jahre angucken, wo normale Cyberangriffe mittlerweile relativ erschwinglich geworden sind, auch für kleinere Gruppen außerhalb von organisierter Kriminalität, Söldnern und Nationalstaaten, haben wir auch hier nicht beobachten können, dass es hier zu Terroranschlägen gekommen ist. Es gab bisher keinen einzigen, den man so benennen könnte. Aber es ist natürlich so, dass wenn wir uns die Debatte angucken, wie kann maschinelles Lernen auch offensiv eingesetzt werden, dass das für Söldner, für Nationalstaaten mit höheren Ressourcen, aber vielleicht auch irgendwann für die organisierte Kriminalität zu einem Modus operandi werden kann, klar.
Und hat dieses Zeitalter jetzt schon begonnen? Also wenn man Artikel darüber liest, vor allem Diskussionen in den USA, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass wir mittendrin stecken in einem beginnenden Krieg der Killer-Roboter. Wie weit ist es wirklich?
Also ich denke, wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Systeme absichern und wie weit es in Zukunft gehen wird. Dass die Debatte auf der anderen Seite des Atlantiks natürlich schon dafür geführt wird, wie gehen wir mit China um? Was passiert, wenn China seine eigenen Killerroboter entwickelt und wir dürfen es aus ethischen Bedenken nicht oder wollen es aus ethischen Bedenken nicht tun? Das ist ganz klar eine relativ amerikanische Diskussion. Wir sind hier in Deutschland noch sehr weit davon entfernt. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass wir das erstmal ruhig angehen, aber uns jetzt schon damit beschäftigen, weil es wird ein Thema, das auf uns zukommt. Und vor allem die Absicherung dieser Sachen ist sehr wichtig, aber natürlich auch die ethischen Bedenken darüber, ob man überhaupt sowas einsetzen möchte.
Da kann man ja entscheiden, dass man es nicht möchte, aber das ist ja eben genau das Problem, dass ein Land dann doch entscheidet, es zu tun und naja, die anderen haben dann alle Pech gehabt.
Ja, wobei da ist auch der interessante Punkt, wenn man sagt, okay, wir wollen uns in Deutschland und Europa vielleicht schwerpunktmäßig damit beschäftigen, wie kann man maschinelles Lernen generell absichern, dann ist eine Teildisziplin dieser Absicherung ja auch herauszufinden, wie kann man eben die Einsatzszenarios, wo maschinelles Lernen zum Einsatz kommt, zum Beispiel in den Killerroboter in Anführungsstrichen, der Chinesen oder Russen, wie kann man die angreifen durch Cyberoperationen zum Beispiel? Und ich glaube, es ist vielleicht eine wichtigere Herangehensweise zu sagen, okay, wir wollen es absichern, gleichzeitig wissen wir, wie man es beeinflussen kann. Und das ist ein sinnvolleres Vorgehen, als selber irgendwelche Killerroboter zu bauen. Gleichzeitig gibt man aber nicht klein bei und sagt, okay, wir entwickeln keine Killerroboter, werden wir in Zukunft jeden Krieg verlieren.
Wie ist Deutschland eigentlich generell auf Cyberattacken vorbereitet?
Wenn wir uns die Bundesverwaltung, die Bundesbehörden angucken, glaube ich, sind wir ganz okay vorbereitet. Die großen privatwirtschaftlichen Unternehmen machen auch für mich erstmal auf den ersten Blick einen guten Eindruck, weil sie auch einiges an Ressourcen da in den letzten Jahren reingesteckt haben. Wo ich Kopfschmerzen habe, sind natürlich kritische Infrastrukturen. Da hat man mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2015 zumindest eine rechtliche Grundlage geschaffen, damit die besser abgesichert werden müssen. Aber da müssen wir noch einen weiten Weg gehen. Das ist natürlich auch das Szenario, was problematisch ist, weil das ein hohes Risiko mit sich trägt. Und wenn dort etwas passiert, natürlich auch eine hohe Schadenswirkung da ist, also das Licht ausgeht, das Wasser nicht mehr fließt und so weiter. Es gibt, und das ist ja das Interessante daran, seit vielen, vielen Jahren technische Vorgaben, wie man Systeme vernünftig absichern kann. Oft scheitert es nicht daran, fast immer eigentlich scheitert es nicht daran, dass man nicht weiß, was man eigentlich tun müsste, sondern dass man das nicht tut. Das heißt, Unternehmen müssen die Ressourcen bereitstellen, sie müssen jemanden benennen und der am besten auch auf Ebene des CEOs angesiedelt ist, der sich mit IT-Sicherheit beschäftigt in dem Unternehmen und der die Maßnahmen implementieren kann, die er implementieren muss und eben auch die Ressourcen zur Seite gestellt bekommt, die er braucht. In Unternehmen ist es immer noch ein Risikomanagement, das heißt, wenn eine Maßnahme zur Absicherung eben 5 Millionen kostet, aber der Schaden, der angerichtet wird, jedes Jahr 1 Million ist, dann heißt es ja, kommen sie in 4 Jahren wieder, dann können wir nochmal drüber reden, weil dann haben wir immer noch 1 Million eingespart. Das ist natürlich etwas anderes, wenn wir über den Schutz von Regierungsnetzen sprechen, wo es natürlich darum geht, eingestufte Informationen zu schützen. Und hier ist natürlich ein besonders hoher Grad der Absicherung notwendig. Aber im Endeffekt ist es nie, dass wir nicht wissen, welche Technologien wir einsetzen müssen oder dass wir nicht wissen, welches Vorgehen das richtige ist, sondern dass es einfach nicht durchgeführt wird oder nicht die entsprechenden Ressourcen dafür bereitgestellt werden.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das US-Netzwerk LinkedIn ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Fast 650 Millionen Mitglieder hat es in rund 200 Ländern. Aber welche Pläne haben die Amerikaner eigentlich? Für die meisten ist LinkedIn bislang ja vor allem ein professionelles Netzwerk, um sich beruflich zu positionieren und zu vernetzen. Ob mehr dahinter steckt, das wollte ich wissen und habe dafür mit Dan Shapiro gesprochen, dem Vice President Global Solutions und Head of Sales bei LinkedIn. Er war gerade auf Tour durch Europa.
Well, LinkedIn was founded in 2002 by Reid Hoffman on the premise that professionals all over the world needed a platform to take more control of their careers. And so the longstanding goal of LinkedIn has been to create a technical platform by which members can come together to achieve these ends and ultimately to create economic opportunity for themselves. And so I would say that LinkedIn's vision has been remarkably consistent towards that end. But in the last 6 years specifically, I think you've seen us invest in building a richer job-seeking platform so that people looking for work can help navigate their career on LinkedIn, find that next job, and leverage the relationships that they have to get the jobs that they desire. And also as a content platform, more and more professionals every day come to LinkedIn to understand what's going on in their industry, to hear from experts on various professional topics, and to feel like they have the information they need to be successful in their roles.
So how's that working in Germany? Can you give us some numbers? How did the platform grow in the last years? Anything specific about the German market that is different to other places?
Well, Germany is a great success story for LinkedIn, and we see tremendous opportunity in the market. We have 13 million members across the DACH region, and our employee base has grown from 40 employees to about 130 employees over the last couple of years, including us opening a new office in Berlin. It's the only market across Europe where we have multiple offices, and that's a reflection of how much opportunity we see in the market and the traction that we're seeing both with membership as well as customers. And for us, this may not be something that you know, but we actually have more overall engagement on LinkedIn in Europe than in North America.
Wir haben aber auch über Xing und die deutsche Konkurrenz gesprochen. Xing will sich ja vermehrt auf Employer Branding und Themen wie New Work konzentrieren. LinkedIn fährt da eine etwas andere Strategie. Zum Beispiel mit sehr gezielten Angeboten für die direkte Ansprache der Mitglieder untereinander zum Beispiel.
Well, the thing that LinkedIn is investing in is this idea of active community, where you come to LinkedIn to understand what experts think, what publishers say about what's going on in the industry, but also to hear from your fellow professionals in your industry to get the broadest and most holistic take possible on the topics of the day. And that social dynamic of how content is shared and commented on is one of the core areas of investment globally and within Germany specifically. And we think that that kind of community discussion is one of the things that sets LinkedIn apart.
Aber zurück zum Thema neue Arbeitswelten. Wie geht LinkedIn mit dem Thema um?
Well, we really believe that we're entering a new world of work, and that new world of work is necessitating a new playbook for organizations and leaders for a more dynamic world. And one of the things that we think is a byproduct of that new world of work is companies investing even more in this idea of building winning teams. That winning teams are the new core competency of leadership and of organizations.
Und um diese Kompetenz zu erlangen, dazu habe ich Dan Shapiro gefragt, was Unternehmen aus der Sicht von LinkedIn tun sollten, um hier den Anschluss nicht zu verpassen.
So one of the ways is that we think that organizations need to understand the labor market that they operate in, as well as the sentiment of their own employees in a better way. Because every great organizational strategy starts with the information you need to understand how well you're doing. So we have a product called LinkedIn Talent Insights that allows organizations to understand how the skills that they need to have their business thrive, how those skills are operating in their local markets and in the markets that they need to hire around their organization. And then similarly, we believe that one of the core things that organizations need to do to build winning teams is to understand how their employees feel about coming to work every day. There is a litany of research out there that suggests that happier employees are more productive employees. Happier employees are more ready to deal with change. And we think that change is a constant in the dynamic economy that we operate in today.
So what elements are needed to make employees more happy?
Yeah, one of the core things that impacts employee and happiness is whether you think the company is on the right path to be successful. So that's about confidence in the strategy, confidence in executive leadership. Whether you think you can continue to advance your own career at that company, and that has a lot to do with whether you're learning what you need to learn and whether you think the organization is growing in a way that can open up new opportunities for you. And then finally, the relationship you have with your manager. Because most people come to work and their primary interaction is with the person that they work with on a daily basis and whether that person is investing in them. And so we think that these three pillars are the core pieces of strategy that every company everywhere should be doing to have their employees feel successful and happy coming to work. It's, do I believe in where the company's going? Do I believe that the company is going to create opportunities for me to grow? And do I have a successful relationship with my manager?
So what skill exactly does a great manager or leader have to bring to the table today?
Well, leadership is going through a fundamental shift from a world of managing in a top-down way, where you tell your employees what they need to do, to this idea of building a winning team that comes together and where autonomy and decision-making is more distributed throughout an organization. And so that is a very different kind of leadership. I think it's requiring leaders to build new skills. And I think that the skill that I hear most about people trying to develop in their teams is the idea of compassion. The idea of being able to put yourself in the shoes of your team, of your customers, of your internal stakeholders, being able to understand what they're going through, and being able to take action and help them in a way that advances their cause forward. And so I think that the area, the idea of compassion is becoming a global phenomenon. And I think you see organizations investing heavily to bring that kind of compassionate perspective to their leadership.
Ein weiteres wichtiges Thema für LinkedIn ist wie bei vielen anderen Unternehmen auch das Thema künstliche Intelligenz. Wie wichtig wird das für den zukünftigen Erfolg der Plattform sein, wollte ich von Dan Shapiro wissen.
Yeah, well, we think of artificial intelligence as a core capability that underlies all of the products we build to help increase the relevance of any given experience. And I'll give a few examples. There are thousands of pieces of news every day that our members might be interested in circulating on the platform, even millions. The question is, how do we help each member see the one or two or three things that are most important for them to learn each day going into their work? And AI is a core part of that. The same kind of technology is also applicable in the area of hiring. One of the challenges that we see job seekers face is having so many jobs out there in the market, but not knowing which ones that they might be qualified for or interested in. And then similarly, on the employer side, thousands of candidates can often apply to a single job. How do organizations make sure that they're focused on the right people that have the skills required to do that job successfully now or in the future? And we find that many employers have difficulty honing in on the right candidates. And as a result, they oftentimes hire someone that's easily accessible as opposed to the best person for the job.
And how is technology helping to solve that problem?
Well, technology helps surface people that have the skills required to do the job, but perhaps come from backgrounds other than the ones that the organization is traditionally used to recruiting. We think this is actually a great step forward in advancing all of our strategies around gender diversity, because oftentimes organizations have habits of recruiting from specific areas that have a certain gender mix that might be predominantly male in certain industries. But AI can help surface additional areas of hiring that can be done that have more balanced representation and might lead to a more diverse workforce over time.
Are there any more AI-driven functionalities coming up on LinkedIn anytime soon?
Well, there are two. One is we have a new product around the area of assessments. And assessments is a way for members that apply to a given job to be able to take a short test around a hard skill, like knowing how to program in Java or Python, and showcase that they have depth in that skill so that employers that look through all of the candidates can hone in on ones that have a proven track record in that capability. And AI allows us to distinguish between people that are succeeding in that test and those that aren't.
Und dann haben wir noch über das Thema Datensicherheit gesprochen. Es hat ja bei Facebook eine ganze Reihe von Datenskandalen gegeben und so mancher sieht Social-Media-Plattformen deshalb wesentlich kritischer. Wie sieht es damit bei LinkedIn aus?
Well, we're seeing a lot of success in the growth and engagement on LinkedIn. And I think that a big part of that is that members trust the platform as a place that they can share in a professionally appropriate context. And I think that engagement is supported by the fact that members trust LinkedIn in a way that we're really proud of.
So has these numbers increased since last year?
We've seen our engagement increase every year and continue to increase in particular over the last year.
In the meantime, LinkedIn has been bought by Microsoft. That was in 2016. What has changed for LinkedIn since then?
Well, I think it's helpful to start with what hasn't changed, which is that we've found that over the long term, one of the things that's made LinkedIn really successful is a focus on our vision, which is to create economic opportunity for every member of the global workforce, and our values, which govern all of our decisions and actions. And we also think that it allows us to invest for the long term in a way that has been fantastic, because we believe that the opportunity for LinkedIn is so much bigger than we've currently experienced already.
But how will this cooperation will look like in, let's say, a couple of years? So what are the things you're working on together with Microsoft right now for the future?
There are many areas in which we collaborate on a product basis. And just to share a few, we have integrations with Outlook so that members that use Outlook can learn things about the people they're interacting with by virtue of the LinkedIn profile. Our job search capabilities leverage some of Bing's geotaxonomy information, which Microsoft is world class at. And so there are a number of areas where we found there to be really wonderful product synergy. In addition to the announcement recently made around LinkedIn adopting the Azure platform over time as a way to scale our technical efforts. And I think you'll see us continue to look for these areas of opportunity as the relationship matures.
Thank you very much, Dan, for these insights, and have a great time in Munich.
Thank you so much.
WeWork is always ready for an IPO. We will choose the right time to do it when it's correct for the mission of the company.
So klang WeWork-Chef Adam Newman noch vor wenigen Monaten. Wenig später legte das bis dahin wertvollste Startup der Welt eine spektakuläre Bruchlandung hin. Der Börsengang wurde abgesagt und der Wert auf einen Bruchteil gekappt. Viele haben ihren Job verloren. Der einzige Gewinner scheint Adam Newman selbst zu sein, der ja den Schaden größtenteils verursacht hat. Was ist also der Stand der Dinge? Fragen an meine Kollegin Astrid Dörner in New York. Hallo Astrid.
Hallo Sebastian.
Was ist denn eigentlich kurz zusammengefasst der aktuelle Stand bei WeWork?
Die gute Nachricht, es gibt ein Rettungspaket. Softbank, das ist ohnehin schon WeWorks größter Investor, hat Anfang der Woche ein 8 Milliarden Dollar schweres Rettungspaket verabschiedet. Das sieht so aus. 5 Milliarden Dollar an frischen Krediten für WeWork und 3 Milliarden Dollar, um Anteile der bestehenden Anteilseigner abzukaufen.
Und kurz vor Ende dieser Woche ist klar, es gibt einen Gewinner und der heißt Adam Newman.
Richtig. Der ist wirklich als großer, großer Sieger hier aus dem ganzen Debakel hervorgegangen. Adam Newman darf für 1 Milliarde Dollar seine verbleibenden Anteile an WeWork zurück an Softbank verkaufen und kriegt außerdem noch 500 Millionen Dollar Kredit von Softbank. Das Geld braucht er dringend, weil er andere Kredite an Banken zurückzahlen muss. Adam Newman hat auf sehr großem Fuß gelebt, 5 Luxus-Apartments und Wohnungen, hat sich in Maybach geleistet, große Partys geschmissen und muss das Geld jetzt zurückzahlen. Außerdem gibt es obendrauf noch ein i-Tüpfelchen, nämlich 200 Millionen Dollar fast an Beratungsgebühren, die Softbank dem ehemaligen WeWork-Chef zahlt. Adam Newman war sehr eng mit Softbank-Chef Masayoshi Son. Die beiden gelten so als fast Vater-Sohn, in einem fast Vater-Sohn-Verhältnis. Deshalb sieht es jetzt so aus, als würde Masayoshi Son dafür sorgen, dass sein Mentee auf jeden Fall hier gut aus dem ganzen Debakel herauskommt.
Welche Folgen hat denn das ganze Desaster für den Investor Softbank jetzt?
Auf jeden Fall ein großer Image-Schaden. Man muss bedenken, Softbank hat bislang bereits 11 Milliarden Dollar in WeWork investiert. Das Unternehmen WeWork war Anfang des Jahres noch 47 Milliarden Dollar wert, ist jetzt auf 8 Milliarden Dollar zurückgestuft worden. Also ein Großteil des Geldes ist einfach jetzt schon mal verpufft. Jetzt steckt Softbank nochmal 8 Milliarden Dollar rein, um zu retten, was noch zu retten ist. Das ist nicht gut für jemanden wie Softbank, der sich eigentlich im Silicon Valley als großer, visionärer Investor positionieren will. Aber immerhin, eine Pleite ist erstmal abgewendet und eine Pleite wäre wahrscheinlich noch schlechter gewesen für Softbanks Ruf.
Absolut. Mhm.
Deshalb jetzt Flucht nach vorne und Softbank muss nun wirklich beweisen, dass sie den Laden herumreißen können und WeWork zu einem profitablen Unternehmen machen können.
Welche Folgen hat dieser Crash von WeWork, wenn man so will, eigentlich für die VC-Branche, also für die Risikokapitalgeber insgesamt?
Die haben das Ganze natürlich genau verfolgt. Und viele sagen, okay, wir geben zu, das Pendel ist ein bisschen zu sehr ausgeschlagen. Also man war zu risikofreundlich, hat Unternehmen mit zu viel Kapital versorgt. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen einfach weggehen, aber ist ein bisschen, die Stimmung ist etwas gemäßigter. Und was ich sehr gut finde, man schaut jetzt mehr auf die Gewinne. Unternehmen, gerade schnell wachsende Startups, müssen nicht von Anfang an profitabel sein, aber man muss zumindest
sehen, wie sie irgendwann in eine Gewinnzone kommen wollen. Das ist natürlich auch wichtig für die Investoren an der Wall Street. Denn wenn diese Unternehmen irgendwann in die Börse gehen, müssen sie einfach zeigen, dass das Geschäftsmodell stimmt. Und wenn sich jetzt alle etwas mehr darauf konzentrieren, glaube ich, dann gewinnen alle am Ende.
Absolut. Und letzte Frage, rückblickend, wer trägt eigentlich die Schuld an dem ganzen WeWork-Fiasko?
Alle. Es ist eine große Mischung aus Adam Neumann und das ganze Management natürlich, die zugelassen haben, dass so viel Geld verbrannt wird, dass so viel unnötige Ausgaben anfallen. Adam Neumann hat sich zum Beispiel ein Privatjet kaufen lassen von der Firma, hat sich den Chauffeur für seinen Maybach von der Firma bezahlen lassen. WeWork ist bekannt für große Partys mit teurem Tequila. Alles das ist eigentlich unnötig, aber das haben natürlich auch die Geldgeber gewusst und bewusst zugelassen. Auch die Banken, die WeWork immer neue Kredite gegeben haben, haben das auch alles mitgetragen und haben WeWork sogar gesagt, okay, wenn ihr an die Börse geht, werdet ihr vielleicht 60, 70, 80 Milliarden Dollar wert sein. Niemand hat gesagt, Leute, das ist hier großer Mist, ihr müsst dringend euer Geschäftsmodell ändern. Deshalb tragen am Ende alle die Schuld, aber die großen Verlierer sind die Mitarbeiter von WeWork. Denn bei Startups ist es ja so, dass viele mit Aktienoptionen bezahlt werden, zumindest zum Teil. Und wenn ein Unternehmen dann an die Börse geht, dann kann man dann sehr günstig Aktien kaufen und wird meist auch irgendwie schnell zum Millionär. Das ist jetzt alles erstmal futsch. Alle Aktienoptionen werden vermutlich wieder auf Null gesetzt und neu ausgegeben mit diesem Rettungspaket. Mhm. Das heißt, ganz viele junge Leute, die bei Startups arbeiten, haben für wenig Geld gearbeitet und ihre Aussicht auf den großen Gewinn ist erstmal futsch. Und natürlich wird WeWork tausende Leute entlassen, sodass das wirklich die großen Verlierer der ganzen Party sind.
Astrid, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich bin wie immer unter mattes@handelsblatt.com erreichbar. Oder natürlich bei Twitter unter smattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss, Migo Fecke und natürlich Regina Körner. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, natürlich aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.